Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Massimo Maio ist hier, herzlich willkommen. Wir sprechen über die Ukraine, über einen der angesagtesten Clubs des Landes, einer der wichtigsten Orte für Subkultur, für die queere Szene in der Ukraine, über den Club K41. Der Autor und Künstler Max Eulitz, der hat diesen Club jahrelang begleitet und hat jetzt ein Buch über den Club und seine Bedeutung geschrieben. Ich hatte mit ihm gesprochen, einen Tag vor den russischen Angriffen auf die Ukraine. Und am nächsten Tag schien uns dieses Gespräch natürlich schon wieder uralt. Die Lage war plötzlich eine ganz andere. Aus dem drohenden Krieg sind reale Angriffe geworden und es hat natürlich eine neue Perspektive gebraucht. Und deshalb habe ich am nächsten Tag nach der Nacht der Angriffe wieder mit Max Eulitz gesprochen und habe geschaut, wie der Blick auf die Ukraine und natürlich auf die Clubszene und den Club K41, wie der in nur so kurzer Zeit angepasst werden muss. Ich habe also ein zweites Mal mit Max Eulitz gesprochen und wir haben uns in dem Gespräch immer wieder auf Aussagen bezogen, die er am Tag vorher noch gemacht hat. Erstmal habe ich ihn aber gefragt, was ihm durch den Kopf gegangen ist, als er in der Nacht oder am Morgen von diesen Angriffen auf die Ukraine gehört hat.
Ungläubigkeit, Schock. Ich konnte mir das tatsächlich bis heute Morgen, als ich die Nachrichten gelesen habe, nicht vorstellen. Unweigerlich musste ich auch an meine 90-jährigen Großeltern denken, die bis heute ständig von ihren Erlebnissen erzählen, der Bombennächte. Und mir jetzt vorzustellen, ist genau das auch, während wir reden, in Kiew passiert. Das blutet mir das Herz. Ich kann es nicht anders sagen.
Und Sie haben da natürlich relativ enge Kontakte. Sie waren lange in Kontakt mit dem Club, mit den Betreibern des Clubs, sind immer noch in Kontakt mit denen. Sie haben den Club lange begleitet. Was wissen Sie denn jetzt über die Menschen rund um den Club? Haben Sie da irgendwelche Neuigkeiten?
Also ich habe ganz bewusst heute nicht versucht, Kontakt aufzunehmen, einfach um die Kommunikationskanäle nicht zu verstopfen. Ich weiß aber natürlich, dass es da Notfallpläne gibt. Was da im Detail passiert, kann ich nicht sagen. Wäre jetzt reine Spekulation. Mhm. Aber die Anspannung ist natürlich riesig.
Die ist riesig und noch viel größer als gestern. Gestern haben Sie auch schon von Anspannung gesprochen. Vielleicht bevor wir gleich weitersprechen über die Bedeutung des Clubs ganz konkret in diesen Tagen, hören wir nochmal, was den Club denn allgemein ausmacht. Sie haben ja einen ganzen Essayband über diesen K41 geschrieben und ich habe darüber hinaus gelesen, dass dieser Club sehr oft mit dem legendären Berliner Berghain verglichen wird. Sie haben das gestern so beschrieben.
Also das ist natürlich durchaus legitimer Vergleich. Auf der einen Seite, weil es durchaus inhaltliche sowie auch personelle Schnittmengen gibt. Andererseits hat der Ort, der Club natürlich eine extreme Eigenständigkeit, nicht nur wegen des spezifisch ukrainischen Kontexts, sondern einfach auch, weil ja, man das schwer vergleichen kann, die Situation dort und hier. Mhm. Am besten ist natürlich, den Club zu erleben, anstatt ihn zu beschreiben.
Ja, es gibt ja auch keine Fotos zum Beispiel.
Genau, Fotos sind verboten, Journalisten sind auch nicht gerne gesehen drin. Ja.
Aber wie würden Sie die Stimmung beschreiben?
Das ist natürlich durchaus vergleichbar mit anderen Clubs in dieser Welt. Und somit auch ein Stück weit ein Antidote zu dem, was gerade vor den Grenzen oder mittlerweile auch in dem Gebiet Ukraine sich abspielt. Also du hast ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl. Es gibt eine gut vernetzte queere Szene, Individualismus, sich ausleben, sich selbst verwirklichen. Und das alles steht ein Stück weit im Kontrast zu dem Militarismus, zu dem Nationalismus, zu dem Imperialismus, der sich da aufbaut in der Nähe.
Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt mehrere Clubs gibt, natürlich in Kiew und in der Ukraine, vielleicht auch mehrere, die, ja, wo Queerness gelebt wird und Offenheit, wie Sie sie gerade beschreiben. Was ist denn das Besondere an diesem K41? Was macht den vielleicht besonders wichtig für die Menschen und die Subkultur?
Naja, ist natürlich ein Safe Space. Und zwar einer, der international bekannt ist, der DJs aus der ganzen Welt ranholt, der wirklich, würde ich sagen, das Niveau der elektronischen Szene extrem gehoben hat, der auch die Räumlichkeiten bietet. Es gibt ja nicht nur die zwei Dancefloors, es gibt ja auch mittlerweile den Konzertsaal. Es gibt bald einen großen Außenbereich ab Sommer. Also wirklich eine Art subkulturelle Institution, ein Hort der Jugend und unbedingt wichtig und notwendig für die Szene, für die Jugend der Stadt, aber auch des ganzen Landes. Weil es sowas vorher nicht gab. Nicht in der Größe, nicht in der Dimension, nicht mit der Ambition auch.
Also ein Ort, wo Menschen zusammenkommen können,
richtig, ja,
die sonst eigentlich nicht so richtig einen Ort haben zum Zusammenkommen.
Genau richtig, ja. Also eine Art geschützter Raum. Mhm. Inklusion und Exklusion gehören natürlich auch ein Stück weit zusammen. Mhm. Aber wenn es diesen Ort nicht gäbe und nicht mehr gäbe, dann wäre das ein Riesenverlust.
Da wird deutlich, was der Ort für eine Bedeutung hat, für Sie und natürlich für viele Menschen in Kiew. Und als wir da gestern gesprochen haben, da haben Sie auch gesagt, dass der Club auch gerade weitermacht. Also dass eigentlich mit der Alltag da mehr oder weniger weitergelebt wird. Für morgen zum Beispiel war eine Veranstaltung geplant. Ist das jetzt tatsächlich immer noch denkbar? Oder wenn nicht, muss man vielleicht davon ausgehen, dass dieser Club jetzt doch tatsächlich schließen muss?
Ich gehe davon aus, dass solange Kampfhandlungen in der Stadt erfolgen, dass aus Sicherheitsgründen einfach kein Betrieb möglich ist. Ich denke, das hat was mit Verantwortung zu tun. Wie das dann mittelfristig aussieht, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich gehe nicht davon aus, dass jetzt am Wochenende Veranstaltungen stattfinden werden.
Ich habe Sie gestern auch gefragt, wie denn die Stimmung gerade eben und auch rund um den Club ist. Und Sie haben das gestern noch so beschrieben.
Es wird getanzt, die Besucherzahlen sind noch nicht runtergegangen. Es wird gefeiert. Es wird einfach weitergemacht, das Leben wird gelebt. Auf der anderen Seite ist natürlich die Anspannung extrem groß. Die Leute haben Angst, es gibt Fluchtszenarien. Leute überlegen sich, das Land sogar zu verlassen, falls es zum Worst-Case-Scenario kommt. Auf einmal sind auch so Sachen wie, oh, zwei Blöcke weiter ist eine Kaserne des ukrainischen Militärs. So Sachen fallen dann auf einmal ins Auge. Mhm. Ja, auf einmal reden Menschen über Satellitentelefone. Es gibt eine Art Bunkerraum im Club. Mhm. Es wird über Frischwasseranlage, über Notstromaggregate geredet. Also die Nervosität ist sehr hoch. Und obwohl niemand davon ausgeht, dass jetzt bald Bomben auf Kiew fallen, ist natürlich die Verunsicherung immens.
Da wird natürlich deutlich, was für einen tragischen Einschnitt wir da jetzt gerade erlebt haben, wenn Sie gestern noch davon ausgegangen sind, dass eigentlich niemand damit rechnet, dass Bomben auf Kiew fallen. Und auch wenn noch keine Bomben fallen, zumindest gibt es Explosionen in der ganzen Ukraine. Man merkt, dass diese Kriegsthematik natürlich die ganze Zeit schon präsent war, wie Sie das beschreiben. Was würden Sie sagen? Wie bewerten Sie die Lage jetzt? Oder vielleicht auch, was spielt der Club jetzt für eine Rolle in so einer Situation, wenn da auch die Rede ist vielleicht von einem Bunker in diesem Club oder als Ort, wo man als Rückzugszufluchtsort oder sowas, wie schätzen Sie das ein?
Also ich denke, der Club ist eine Plattform. Das heißt, man kann die Infrastruktur des Clubs, die ist ja nicht nur eine materielle, sondern auch eine immaterielle, über Telegram-Channel, über Netzwerke, über persönliche Verbindungen. Das heißt, wenn es darum geht, Leuten zu helfen, sich gegenseitig zu unterstützen, vielleicht auch weltweit spenden oder andere Form von Solidarität einzufordern, ist natürlich dieses Ökosystem des Clubs wertvoll. Ich möchte nochmal festhalten, auch an der Stelle, dass die Menschen in der Ukraine wünschen sich, als Teil der europäischen Völkerfamilie in Frieden, in Freiheit und in Selbstbestimmung zu leben. Dass ihnen dies nun von russischer Seite verwehrt wird, ist, man kann es nicht anders sagen, eine Tragödie, die fatale Signale auch in andere Länder dagegen sendet. Wenn wir jetzt denken an Georgien oder an Moldau oder an Weißrussland. Vor noch gar nicht so langer Zeit hieß es aus Deutschland, die Sicherheit Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt. Ich würde mir wünschen, wir würden das auch vor unserer eigenen Haustüre tun.
Über Solidarität haben Sie gestern auch gesprochen, auch im Kontext von dem Club, als ich Sie gefragt habe, wie denn gerade die Partys aussehen in diesem Club, also wie sich das verändert hat in dieser Zeit, wo natürlich die Anspannung angewachsen ist. Sind die Partys da vorsichtiger geworden? Sind sie rauschhafter geworden? Da haben Sie das hier gesagt.
Ja, gute Frage. So Vergleiche hinken natürlich, wenn man jetzt denkt an 20 Jahre in Berlin oder die 80er Jahre mit dem drohenden nuklearen Winter. Aber ja, Stichwort Hand auf dem Vulkan, ich kann mir schon gut vorstellen, und ich weiß natürlich nur aus zweiter Hand, weil ich jetzt schon länger nicht da war, dass vielleicht zumindest das Gemeinschaftsgefühl nochmal extremer gelebt wird, dass diese Erfahrung einen nochmal mehr verbindet. Und ob das jetzt Eskapismus ist, ob das Fatalismus ist, ob das einfach nur Ignorieren der Tatsachen oder der Gefahren ist, will ich von hier nicht beurteilen, aber ist auf jeden Fall eine besondere Situation. Mhm. Nicht normal.
Sie haben das am Anfang schon gesagt, dass es so ein bisschen ein Ort ist, der so wie so Antipode steht zu dem, zu den Idealen von Putin oder so, wenn man sie so nennen will. Ist es so, dass diese Szene, diese Menschen irgendwie besonders Sorge haben vor dem, was da passiert?
Mir fehlen jetzt natürlich die empirischen Daten, aber ich würde schon denken, dass wenn man jetzt in den Osten der Ukraine schaut, in die besetzten Gebiete, da gibt es einfach kein Nachtleben. Und man wird auch keine, wird auch keine schwulen Pärchen sehen, die Händchen halten, durch die Straßen spazieren. Und dass das natürlich Teil dessen ist, was man sich ausmalt im Fall der Fälle, ist glaube ich, selbstverständlich.
Ja. Wie würden Sie das denn zusammenfassen vielleicht? Also dieser Ort, das ist eine sehr angespannte Situation. Die Menschen haben Angst. Sie sagen, natürlich geht es auch um Ideen über Flucht oder so, abzuhauen. Was für eine Bedeutung hat dann dieser Club für diesen Moment? Kann man das irgendwie zusammenfassen, was die Rolle des Clubs jetzt gerade ist?
Ich denke, dass so ein Stück Normalität natürlich wichtig ist. Dass man immer noch tanzen gehen kann, dass man immer noch seine Freunde trifft, dass man immer noch Party machen kann. Auf der anderen Seite ist auch sehr wichtig, dass man über diesen Club, über die DJs, die immer noch einfliegen, über die internationale Vernetzung auch ein Stück weit Solidarität erfährt aus dem Westen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und solange das stattfindet, solange das da ist, hilft das den Leuten mental auch mit der Situation besser umzugehen. Das ist meine Einschätzung.
Sie betonen hier, wie wichtig das ist, dass der Ort eben auch ein internationaler Ort ist, also dass DJs aus der ganzen Welt da einfliegen und dass das auch ein Teil der Solidarität ist. Wahrscheinlich muss man davon ausgehen, dass erstmal keine DJs mehr einfliegen. Wie kann denn eine Solidarität da konkret aussehen, wenn nicht über dieses gemeinsame internationale Feiern?
Ganz einfach, man kann spenden. Wenn man sich selber als pazifistisch definiert, kann man an NGOs spenden. Man kann aber auch direkt an die ukrainische Armee spenden. Ich glaube, mittlerweile gibt es PayPal-Accounts von der ukrainischen Armee. Das hilft, alles hilft. Es hilft auch, im Familien- und Freundeskreis drüber zu reden, Aufmerksamkeit zu generieren, vor russische Botschaften zu ziehen. Also jede Form der Solidarität ist willkommen.
Haben Sie auch Ideen, wie das auf so einer Club-Ebene oder so einer kulturellen Ebene stattfinden kann? Also was KünstlerInnen dafür tun können?
Ja, das ist natürlich schwer, aber sobald Künstlerinnen Plattformen haben, sollten sie diese auch nutzen.
Gestern haben wir auch drüber gesprochen, ob Sie sich Sorgen machen um den Club und um die Situation in der Ukraine. Und gestern haben Sie dazu noch das hier gesagt.
Ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch und ich hoffe nicht. Die Book Launch in Kiew ist im Juni geplant. Und ich hoffe sehr, dass das alles stattfinden kann. In Freiheit, in einem freien Ukraine, in einem selbstständigen Land.
Das war gestern. Sind Sie heute immer noch optimistisch? Würden Sie sich als Optimist hier bezeichnen?
Das ist eine schwierige Frage in einem dunklen Moment. Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, was ich denken soll. Das ist alles noch sehr frisch.
Ja. Das ist total nachvollziehbar. Ich glaube, das geht uns allen so. Vielleicht können Sie noch mal sagen, haben Sie auch schon ein bisschen angedeutet, aber was würden Sie sich wünschen? Was wäre Ihr Wunsch?
Dass die kriegerischen Handlungen stoppen und ganz einfach ausgedrückt, dass Russland die Ukraine in Ruhe lässt. Ganz einfach.
Der Künstler und Autor Max Eulitz über die aktuelle Situation in Kiew und vor allem rund um den Kiewer Club K41. Sein Buch über den Club heißt Notes on 41 und ist bei Spectre Books erschienen. Für alle, die mehr wissen wollen über diesen wichtigen und jetzt extremst bedrohten Ort der Kiewer Subkultur. Haben Sie gehört hier im Kompressor-Podcast.